So, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, man kann mich gut und auch flüssig hören. Wir begrüßen ganz herzlich zu unserem allmonatlich inzwischen stattfindenden KI-Space über die neuesten Entwicklungen, aber diesmal mit einer besonderen Ausgabe. Es soll heute nämlich nicht um nur die ganz aktuellen Themen gehen, die werden später nochmal drankommen, aber um eigentlich die Historie, wie künstliche Intelligenz zumindest in Deutschland erforscht worden ist, was dort von Seiten der deutschen Wissenschaft auch beigetragen worden ist. Und Anlass dafür ist, dass wir ein Jubiläum zu feiern haben, nämlich in diesem Monat, in diesem Semester sozusagen, vor 50 Jahren hat in Deutschland der erste KI-Lehrstuhl begonnen, mit seiner Arbeit aufgenommen. Und das war an der Universität Erlangen-Nürnberg, an der FAU, der Lehrstuhl für Mustererkennung. Und wie es der Zufall so will, haben wir einen perfekten Gast hier auch gewonnen, nämlich den aktuellen Lehrstuhlinhaber Andreas Meyer, der da uns einen Einblick geben wird in die Forschung, was sich seit dieser Zeit vor 50 Jahren getan hat. Auch Florian Galbitz ist wieder mit dabei, unser zweiter mittelfränkischer KI-Professor, der hier regelmäßig uns mit seinen Einblicken in die aktuelle Forschung und aktuellen Entwicklungen auch, ja, nochmal unterstützt und der auch seine Promotion an diesem Lehrstuhl gemacht hat, also da auch viele Einblicke liefern kann. Es gab eine große Festveranstaltung natürlich und da habe ich unter anderem den Eindruck mitgenommen, wie das damals in den 70ern angefangen hat, nämlich mit einem 2,5 MHz-Rechner, der damals wohl High-End war, mit, ich glaube, 248 Kilobyte RAM oder was auch immer das war, und einem grauen Bildschirm. So hat das damals wohl mit der Mustererkennung angefangen, aber viel besser zusammenfassen kann das sicherlich Andreas Meyer. Und deswegen übergebe ich an ihn, um mal einen kleinen Einblick zu geben. Und wir werden dann wahrscheinlich auch relativ schnell in diesem Abend auch in der Zukunft angelangen und dann einen Blick auch weiter richten, was dann aus dem, was wir jetzt so gesehen haben, an Dynamik mit in die Zukunft kommen wird.
Ja, danke schön für die ganz tolle Einführung. Also 50 Jahre Mustererkennung war gerade auch das Thema von diesem Festakt, den wir jetzt Anfang Oktober hatten. Und ich muss sagen, das Ganze war auch ja, sehr spannend, das alles mit vorzubereiten, die ganze Geschichte nochmal durchzugehen. Wie war das eigentlich? Wie kam es dazu, dass man vor 50 Jahren einen Lehrstuhl für Mustererkennung eingerichtet hat? Also das ist wirklich spannend, weil die Informatik in Erlangen da auch gerade neu gegründet war und quasi dann in dem Themen vorgeschlagen werden konnten, bundesweit, um neue Lehrstühle in der Informatik eben zu etablieren. Und aus Erlangen kam eben der Vorschlag, Mustererkennung als neuen Lehrstuhl einzurichten. Und so kam es dann, dass Professor Niemann tatsächlich 1975 einen neuen Lehrstuhl mit dem Schwerpunkt Mustererkennung aufsetzen konnte. Und da fragt man sich vielleicht, was hat jetzt Mustererkennung, was hat das mit künstlicher Intelligenz zu tun? Und was halt spannend ist, ist, dass Mustererkennung sich im Prinzip mit maschinellem Lernen beschäftigt und das wirklich das erste Institut in Deutschland war, das sich also nur dem Thema maschinellen Lernen und eben entsprechend gewidmet hat. Und dort wurde schon quasi vor 50 Jahren im Wesentlichen auf statistische Lernverfahren gesetzt und natürlich auch daran geforscht, wie man das Ganze modellieren kann, wie man entsprechende Entscheidungsgrenzen findet. Aber dort mit der Hardware, die zu der Zeit zur Verfügung war, war das natürlich auch noch ein ganz schönes Stück in der Zukunft. Also wie es gerade schon angesprochen, mit ein bisschen mehr als 200 Kilobyte Speicher, das dann quasi genutzt werden konnte, dass man tatsächlich auch eine Kamera angeschafft hat. Aber dort war das Ganze dann so, dass man einzelne Pixel, also oder mehrere Pixel auf einmal aufnehmen konnte, aber dann immer Stück für Stück so ein ganzes einen ganzen Bereich absampeln konnte, aber man quasi nicht wie heute hat man eine Digitalkamera und macht einfach ein Foto, sondern das war dann nur in Schwarz und Weiß und man konnte so ganz einfache Bilder dann wenigstens in den Computer bringen. Und auf der anderen Seite war auch von Anfang an ein Schwerpunkt Sprachverarbeitung und Repräsentation von Wissen, wie man das richtig im Computer hinbekommt. Und das sind schon sehr frühe Tage gewesen. Die Hardware gab es also gar nicht so, wie wir sie heute zur Verfügung haben, dass wir, wenn man sich überlegt, 200 Kilobyte, ja, heute machen wir Megapixel, also das wäre überhaupt gar nicht speicherbar von dem Umfang her in so einem Rechner. Und aus diesen Gründen hat man sich dann natürlich mit der Hardware beschäftigt, aber natürlich auch mit der Theorie dahinter. Und viele Prinzipien, mit denen wir heute auch moderne KI-Systeme bauen, sind eben in dieser Zeit erforscht worden und sind also sehr, sehr stark natürlich, weil man eben mit dem Rechner noch nicht so viel machen konnte, hat man sich dann auch die Theorie angeguckt und sich angesehen, wo sind denn überhaupt die Grenzen, wie weit kommt man. Und heute wird natürlich sehr, sehr viel experimentell gearbeitet und man hat riesige Rechner, Rechenzentren, kann Tausende von Grafikkarten gleichzeitig anstoßen. Und das sind natürlich ganz, ganz andere, ganz, ganz andere Arbeitsmöglichkeiten, die wir heute haben.
Wo fängt denn eigentlich die künstliche Intelligenz an und wo hört die Statistik auf? Oder wann hat man sozusagen auch offen von künstlicher Intelligenz gesprochen, die man zur Anwendung bringt?
Ja, das ist spannend, weil künstliche Intelligenz zu der Zeit, das ist ja auch schon seit den 60er Jahren oder 50er Jahren, Ende 50er, Anfang der 60er Jahre gab es schon Institute für künstliche Intelligenz, auch gerade in den Vereinigten Staaten, dann auch in Frankreich ist man recht schnell hinterhergekommen. Aber künstliche Intelligenz zu der Zeit war im Wesentlichen Aussagenlogik, dass man versucht, automatisch Beweise durchzuführen und man hat dann also sehr, sehr stark in der symbolischen Welt versucht, entsprechend zu arbeiten. Und Mustererkennung bzw. dann maschinelles Lernen kommt direkt aus der, aus der Messung, dass man quasi die Verteilung von Stichproben und so weiter beobachtet. Und lange Zeit hat das auch so parallel dann existiert, ja, dass die künstliche Intelligenz sich eben sehr, sehr stark mit Symbolverarbeitung und entsprechenden Logiken beschäftigt hat. Und man ist erst zum späteren Zeitpunkt dann dazu übergegangen, als Teilgebiet der künstlichen Intelligenz das maschinelle Lernen mit aufzunehmen. Und das ist eben alles in einer sehr, sehr frühen Phase. Deswegen sind wir auch in Erlangen sehr stolz auf den Begriff Mustererkennung und verwenden die Bezeichnung auch weiter, um eben die Tradition hier zu zeigen.
Also ja, vielleicht wirklich, mal, wirklich an der Stelle vielleicht auch mal den Florian Gabitz mit reinzubringen. Wir hatten ja dann, das wurde ja auch in dem Festtag gut dargestellt, einen Moment, wo Deep Learning kam und womit auch mehr oder weniger ein absoluter Umbruch kam. Wie kann man das denn beschreiben? Was hat sich da fundamental verändert damit?
Ich würde sagen, es hat, der Andreas hat es ja schon richtig gesagt, es gab so diese beiden Richtungen, symbolisch und statistisch maschinell lernbasiert, die gab es schon sehr lange. Also das geht schon auf die 60er Jahre zurück. In den 60er Jahren gab es schon das Perzeptron, was heutzutage die Grundlage für alle Deep Learning-basierten Ansätze bildet, von einem Frank Rosenblatt. Das war also jemand damals, der die Idee des statistischen Lernens aus Sensordaten, aus Kamerabildern, aus Mikrofonen vertreten hat. Auf der anderen Seite gab es eben die Leute wie John McCarthy, der Lisp erfunden hat, und Marvin Minsky vor allen Dingen, der auch so Wissensrepräsentationsformalismen erfunden hatte auf symbolischer Natur. Und das waren damals, die haben nicht gut zusammengearbeitet, die Leute. Die haben sich persönlich nicht ausstehen können. Also insbesondere der Minsky hat immer wieder sehr polemisch über die Idee des neuronalen Netzes und des Perzeptrons ist er hergezogen über den Frank Rosenblatt und hat versucht zu zeigen, dass das ja eigentlich gar nicht funktionieren kann. Und es hat dazu geführt, dass das ganze Thema neuronale Netze eigentlich im Bereich künstliche Intelligenz und auch generell, dass die Idee des maschinellen Lernens, des statistischen, das hatte in der KI nichts verloren. Die KI-Lehrstühle, die haben Prolog gemacht und die haben Lisp gemacht und die wollten logische Dinge, Aussagen, logische Dinge machen und auf die Art von dem Wissen irgendwie zur Intelligenz kommt. Also die Idee ist, dass man das Wissen irgendwie oben reinfüttert in Form von Regeln und dann fällt irgendwann was Intelligentes bei raus. Und die Mustererkennung kam genau von dem gegenteiligen Ansatz. Die haben mit Sensordaten angefangen und wollten daraus dann am Ende vielleicht Symbole machen. Und es hat sich dann eben gezeigt, je mehr Daten man hatte und je mehr Rechenpower man hatte, desto überlegener wurde der datenbasierte Ansatz, also der mustererkennungsbasierte Ansatz. Und so um 2010 rum kam dann mit den enormen Möglichkeiten der damaligen Hardware, mit Grafikkarten, die man dann hatte und mit millionenfach schnelleren Rechnern als noch ein paar Jahrzehnte vorher, hat man dann plötzlich enorme Durchbrüche erzielt, so wie die, dass man plötzlich Hunde von Katzen unterscheiden konnte auf Bildern. Ja, das war regelbasiert, kann man das gar nicht hinkriegen. Wie will man denn Regeln machen? Wie sieht ein Hund aus? Wie sieht eine Katze aus? Soll ich es an den Ohren irgendwie festmachen? Aber es gibt dann nun Katzen mit schlappen Ohren und Hunde mit schlappen Ohren. Das ist schwierig. Also man kriegt es nicht beschrieben. Also die regelbasierte KI scheitert an solchen Problemen. Und mit Deep Learning war das dann plötzlich gar kein Problem mehr und viel, viel, viel weiter noch bis hin jetzt zu dem Punkt, wo wir sagen, dass wir im Prinzip das menschliche Denken in irgendeiner Weise sehr überzeugend zumindest simulieren können.
Also wenn ich das jetzt mal einfach zusammenfasse, es gab statistisches Lernen, das heißt, man schaut Daten an und sieht dann irgendwelche Anomalien oder bestimmte Muster aus diesen Daten und diese Muster werden mehr oder weniger dann jetzt in den neuen Ansätzen oder neuronale Netze gibt es ja anscheinend schon länger, in neuronale Netze übertragen und diese Ausprägung, die man dann dort hat, werden mehr oder weniger dann genutzt, um intelligente Entscheidungen zu treffen. Im ersten Beispiel jetzt ein Bild zu unterscheiden. Ich habe jetzt unendlich oft oder sehr, sehr oft gelernt, okay, ein Bild, was die und die Strukturen hat, die und die Muster hat, das ist dann wohl eher ein Hund als eine Katze, muss man einfach so sagen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, war das andere, dass man Symbole hatte, dass man gesagt hat, das und das wird so und so repräsentiert und hat dann versucht, das mit Regeln festzuhalten. Also ich stelle mir das sehr, sehr kompliziert und sehr langsam vor.
Ein schönes Beispiel ist Sprache. Also man hat sozusagen die klassische KI, symbolische KI-Fraktion oder good old-fashioned AI-Fraktion, die haben eben geglaubt, dass man natürliche Sprache mit Regeln beschreiben muss, also mit kontextfreien Grammatiken zum Beispiel. Und dass man, wenn man nur genug Regeln findet, dann kann man einen Parser bauen und da fällt dann unten die Bedeutung eines Satzes dabei raus. Also ganz strikt logisch mit Nullen und Einsen, entweder die Regel trifft zu oder trifft nicht zu. Und diese Regel ist eben an der Realität gescheitert, dass natürliche Sprache eben viel unschärfer ist. Selbst die einfachsten Einführungsbeispiele für Prolog, wo es dann darum geht, ja, A ist der Vater von B und B ist der Bruder von C, ist jetzt A der Onkel von C, ja oder nein, solche, das scheitert ja auch schon, selbst der Begriff Bruder ist ja schon nicht binär, sondern Bruder kann in Patchwork-Familien oder wie auch immer, oder auf dem Schulhof gibt es auch Brüder, die irgendwie vielleicht gar nicht im biologischen Sinne Brüder sind. Also selbst an diesem einfachen Einführungsbeispiel scheitert das und bei Hunden und Katzen schon sowieso. Also es ist eigentlich relativ klar, dass man, wenn man die reale Welt verstehen will, muss man Unschärfen modellieren können und dafür braucht man eben irgendwie Statistik oder kontinuierliche Werte. Man braucht Vektoren und nicht nur Nullen und Einsen.
Ja, also was auch vor allem spannend ist, ist ja, dass ja immer wieder diese Frage dann hochkochte, man müsse Weltwissen irgendwie modellieren. Ja? Und man könne die Probleme nur dann lösen, also Spracherkennung, weil man da quasi gewisse Konflikte, ja, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann, im Deutschen zum Beispiel Bank. Es kann ein Kreditinstitut sein oder es kann eben im Park eine Bank sein, auf der ich sitze. Und dann kam immer wieder der Punkt auf, dass eben solche komplizierten Sachverhalte, dass das richtig quasi erkannt werden kann, nur mit Weltwissen passiert. Und das ist halt was eben richtig modelliert werden muss. Und das ist also wirklich spannend, dass dann in den 90er Jahren kam, Spracherkennung kann nur funktionieren, großes Argument, wenn man eben Weltwissen modelliert hat. Und was haben wir gesehen in den 2000ern, 2010, die ersten richtig großen Spracherkennungssysteme, die also weit über 99% Wortakkuratheit dann generiert haben, also die quasi weniger als ein Wort in 100 Wörtern falsch erkannt haben. Und die waren dann quasi rein aus statistischen Modellen trainiert, allerdings mit einer Million Stunde Sprache. Wenn man sich das überlegt, so eine Million Stundensprache, also dass man das tatsächlich als Mensch selber hört, also da müsste man schon wirklich hornalt werden. Also tatsächlich hat man wenig Chancen, dass, also ganz sicher, der menschliche Spracherwerb braucht nicht so viel Daten. Aber um so einen erfolgreichen Erkenner zu trainieren, nimmt man eben so viele Daten und kann dann wirklich hochgradig akkurate Systeme bauen. Und was dann letzten Endes kam dann immer wieder die Frage auf, ja, also bei Spracherkennung kann es ja sein, dass wir jetzt da kein explizites Modell brauchen, das mit Statistik geht. Aber für die Übersetzung, da brauchen wir jetzt aber ein explizites Weltmodell. Und 2014 kamen dann die großen mehrsprachigen Übersetzungssysteme, die heute 200 Sprachen in 200 Sprachen übersetzen können und wirklich nicht nur Deutsch-Englisch, sondern wirklich multilingual trainiert werden, mit einem Vektor-Embedding, das quasi sprachenunabhängig Bedeutung von Sätzen kodieren kann. Und auch die haben kein explizites Weltmodell, sondern werden halt nur an sehr, sehr großen Textkorpora mit entsprechender Rechenpower und dann Transformer-Modellen trainiert. Und nachdem er dann 2014 gesehen hat, okay, auch das mit der Übersetzung kriegt man mit entsprechend viel Sprache hin, dann kam eben, ja, aber natürliche Interaktion mit Menschen in Schrift, aber da braucht man jetzt das Weltmodell. Und ja, interessanterweise kam dann der große Chat-GPT-Moment, wo wir festgestellt haben, dass solche Transformer-Modelle auch an wahnsinnig großen Datenmengen trainiert, dann sehr, sehr erfolgreich auch eine Unterhaltung simulieren können. Also unglaublich spannend. Allerdings die Frage, braucht man nun dieses Weltmodell oder nicht? Man kann tatsächlich jetzt nicht einfach sagen, naja, das sind statistische Modelle, die haben kein Weltmodell. Weil wenn man sich das so ansieht, was an Antworten generiert wird, dass jetzt quasi auch neue Forschungshypothesen vorgeschlagen werden und evaluiert werden können und so weiter. Also da stellt sich schon die Frage, ob durch die großen Datenmengen, die dabei eingesetzt wird, nicht so etwas Ähnliches wie ein Weltmodell aufgebaut wird. Und ja, Florian, du führst das ja auch immer wieder an Beispielen auf, wie umfassend diese Verarbeitung von neuen KIs heute ist. Und bist du zum Schluss gekommen, ob es da ein Weltmodell gibt oder nicht?
Ja, ich bin davon überzeugt, dass diese Modelle ein Weltmodell haben, also schon die aktuellen GPT-Modelle, das dem menschlichen Weltmodell nicht unähnlich ist. Also auch unser Weltmodell ist ja in Neuronen gespeichert und in irgendwelchen Verknüpfungen zwischen Zellen und in also offensichtlich braucht man, um ein Weltmodell zu speichern, ja kein Array mit Symbolen drin. Haben wir ja auch nicht im Kopf und trotzdem haben wir ein Weltmodell. Und es gibt ja viele eindrucksvolle Papers, die zeigen, dass das geht. Also zum Beispiel dieses, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, wenn man einfach nur ein paar Millionen Schachpartien nimmt und die Züge, nur die Zugfolgen als einziges Trainingsmaterial verwendet, sonst nichts, dann lernt das Modell die Regeln von Schach und es lernt, welche Figur zu welchem Zeitpunkt an welcher Stelle auf dem Brett steht. Und man kann das sogar abfragen und man kann das von außen ändern. Das heißt, das Modell lernt einfach nur, um Zugfolgen zu komprimieren, optimal zu komprimieren, denkt es sich, ja, es muss irgendein Mechanismus dahinter sein. Und es versteht diesen Mechanismus so weit, dass es sogar auf die Idee kommt, ein 8x8-Brett aufzumachen und diese ganzen verschiedenen Figuren zu erfinden. Für mich ist ganz klar, dass man mächtige Weltmodelle, die man auch symbolisch repräsentieren könnte, im Rahmen dieser großen neuronalen Netze lernen kann.
Ja, ich
Also,
denke,
um es
dass
nochmal
die.
mit einfachen Worten zu hinterfragen, vielleicht. Ein Modell ist ja nach meinem Verständnis ein einfaches Abbild der Realität. Und man hat ja im Prinzip als Mensch oder auch als Maschine begrenzte Kapazitäten. Und deswegen versucht man die Realität, die Welt mit einem einfachen Modell abzubilden. Ist das richtig so dargestellt, dass man irgendwie versucht, Regeln, die in der Welt gelten, einfach irgendwo gedanklich sich zu strukturieren und nach diesen dann irgendwo auch zu handeln und dass man das dann quasi, wenn man feststellt, es funktioniert nicht wie gedacht, dann das updaten muss, sozusagen, was man als Weltmodell hat.
Also ich denke, die Verwirrung kommt eben daher, dass in der klassischen KI, die eben so stark durch Logik geprägt ist, quasi diese Vorstellung vorherrscht, dass man quasi alles über ein symbolisches, aussagenlogisches System repräsentieren muss. Und so ein Weltmodell sehen wir in den aktuellen KI-Modellen natürlich nicht. Aber wir haben natürlich extrem starke Modelle, die eben auch sowas Ähnliches generieren können. Und da die Krux daran ist eben, dass viele, die eben aus der klassischen KI kommen, immer wieder sich gewünscht haben, dieses Weltmodell eben Stück für Stück aufzubauen und das dann quasi in dem und damit dann auch so automatische Beweise und so weiter durchzuführen. Und genau das tun eben die aktuellen Modelle nicht in der Form, sondern sie haben einen viel, ja, man könnte sagen, geschickteren oder eben einen anderen Weg gefunden, um solche Modelle, quasi Abbildungen des Problemkreises, an dem man arbeitet, effizient zu repräsentieren.
Ich könnte vielleicht noch einen Aspekt, der mit der Geschichte auch von dem Lehrstuhl viel zu tun hat, erwähnen, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Diese, wenn man sich anguckt, wie wir Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre zum Beispiel, wurden an dem Lehrstuhl wurde ein funktionierendes Sprachdialogsystem entwickelt, wo man anrufen konnte und in ganzen Sätzen sich nach Fahrplanauskunft erkundigen konnte. Und dieses System war natürlich ein hybrides System, also dass die sensornahen Teile, also die reine Spracherkennung, die Umwandlung des Sprachsignals in Text, das war im Prinzip klassisches Mustererkennungssystem mithilfe eines bayesischen statistischen Ansatzes, was dann die wahrscheinlichste Wortfolge wiedergegeben hat. Aber Professor Niemann war immer daran interessiert, funktionierende Gesamtsysteme zu bauen, und ab dem Punkt wusste man dann, kam man da mit Statistik nicht weiter. Also das Verstehen war damals noch nicht möglich, und dann wurden da eben auch regelbasierte Ansätze eingesetzt. Zunächst mal ein semantisch netzbasiertes System, was so in den 80er Jahren sehr populär war. Und dann wurde ein Prolog-basiertes System eingesetzt. Also klassische künstliche Intelligenz kam da schon zum Einsatz. Der Trend geht halt dahin, dass auch die immer höheren Verarbeitungsebenen zunehmend durch maschinelles Lernen ersetzt wurden. Sozusagen die werden immer mehr rausgedrängt, sodass man jetzt eben inzwischen auch festgestellt hat, man kann auch Schach spielen zum Beispiel, kann man auch mit neuronalen Netzen, braucht man auch keine Logik dafür. Und das ist so die Entwicklung. Also dadurch, dass am Lehrstuhl für Mustererkennung beim Sensorsignal angefangen wurde und sich immer weiter hochgearbeitet wurde, die Verarbeitungsebenen hat man so ganz gut abgebildet, wie die Entwicklung da läuft.
Dann vielleicht mal den Punkt, der von Andreas Mayer gerade eben schon so halb angesprochen worden ist, nämlich die Möglichkeit, wirklich mit solchen neuronalen Netzen dann auch Neues herauszufinden. Also ich hatte kürzlich auch eine Diskussion mit einem Bekannten, der fest drauf beharrt hat, nein, also KI wird nur das wieder reproduzieren können, was sie irgendwo gelernt hat. Da wird nichts Neues rauskommen. Da wird auch keine wissenschaftliche Veränderung mit entstehen können. Jetzt gab es am 15. Oktober einen Tweet von Sundar Pichai, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, den CEO von Google, der verkündet hat, man hätte jetzt eine spannende Entwicklung, man hätte jetzt erreicht, dass mit einem eigenen C2S-Scale Foundation Model es möglich gewesen wäre, sozusagen was völlig Neues, eine neue Forschungshypothese über Krebszellen rauszubekommen und deren Verhalten. Und er hofft natürlich, dass das jetzt auch noch sich in weiteren Tests dann auch bestätigt. Wie ist das denn denkbar? Wie schafft ein solches auf bekannte Muster eigentlich trainiertes Modell dann was Neues zu produzieren? Oder ist das Marketing-Gag?
Also ich würde, natürlich ist es kein Marketing-Gag, also wie gesagt, die Frage, ob KI überhaupt was Neues erfinden kann, die ist so alt wie die Idee von KI überhaupt. Also der Alan Turing 1950 ein berühmtes Paper geschrieben hat, hat er das als Lady Lovelace's Objection bezeichnet. Lady Lovelace, das war die Ada Lovelace, die lebte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hat so um in den 40er Jahren hatte sie Sie hatte die Gelegenheit, mit dem Charles Babbage zusammenzuarbeiten an dem ersten Universalcomputer, der mechanisch war und nie wirklich funktioniert hat. Aber sie hat dann schon in dem Zusammenhang darüber nachgedacht, dass so eine Maschine auch Musik verarbeiten würde können. Und sie hat also schon relativ weit in die Zukunft geblickt, hat aber gedacht, auch eben wie dann bekannter, dass das wirklich was Neues kann so eine Maschine nicht, sondern die kann nur Abläufe verfolgen, die man vorher einprogrammiert hat. Und der Alan Turing war da eben 1950 schon ganz anderer Ansicht. Und der hat sich gesagt, warum eigentlich? Warum sollte es da Grenzen geben, die anders sind als die Grenzen, die wir selbst als Menschen auch haben? Und ich würde sagen, gerade dieses Beispiel von Google zeigt jetzt, dass man eben, das ist ja nur eins von einer ganzen Reihe von Beispielen schon, wo wirklich jetzt schon neue Forschungsergebnisse erzielt wurden mit Large Language Models. In dem Fall war das ein ganz geschicktes Modell. Das hat sozusagen gelernt, das basiert auf dem Open Source Large Language Model von Google, und die haben das zusätzlich noch darauf trainiert, so Sequenzen von RNA-Basen, die in einer bestimmten Weise sortiert waren, zu lernen, sozusagen die Sprache der Zellen auf der Ebene von RNA-Basen. Und dazu konnte das Modell eben auch die Sprache des Menschen, was jetzt die Schnittstelle erlaubt hat, so eine Schnittstelle herzustellen und sozusagen sprachliche Anfragen an dieses Modell zu stellen. Was könnte man da, welches Molekül würde jetzt dazu führen, dass dies oder jenes passiert in der Zelle? Und hat eben dieses Modell sehr effektiv neue Hypothesen generiert, die dann auch zum Teil sich in der, also im Reagenzglas dann reproduzieren ließen. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz.
Aber das heißt, dieses Modell muss dann im Prinzip eine Vorstellung davon haben, wie sich Zellen verhalten unter bestimmten RNA-Voraussetzungen. Oder wie kann man das wiedergeben? Also ist da quasi dann eine Art Weltmodell, ein kleines Weltmodell sozusagen für das Verhalten von Zellen in diesem KI-Modell sozusagen repräsentiert worden und dann genutzt worden, um diese Hypothesen zu erstellen? Oder liege ich da jetzt falsch in der Vorstellung?
Ich meine, ich bin jetzt kein Biologe, ich verstehe das jetzt, also für mich ist das, stellt sich das so dar, ist so ähnlich wie, als wenn man mit Large Language Models über Mathematik spricht, und so hat man eben, dadurch, dass diese Modelle eben Mathe können und sie können Sprache, und dieses Modell hat jetzt eben speziell auch noch auf RNA-Ebene Dinge gelernt, also es wurde trainiert auf RNA, von diesen RNA-Sequenzen zu einigen, weiß ich, 1000 oder Millionen Zellen und dann noch textuelle Beschreibungen von diesen RNAs, was das bedeutet. Und dadurch konnte es sozusagen diesen Zusammenhang herstellen und im gewissen Sinne verstehen, was diese RNA-Sequenzen tun. Also so, das erinnert wieder ein bisschen an das Beispiel, was ich vorhin hatte, wo man einfach nur Schachzüge aneinander rein muss, nur möglichst viele davon, und das Modell lernt dann Schach zu verstehen. Und hier ist es wohl so ähnlich, dass das Modell anfängt, die Sprache der Zellen zu verstehen, dadurch, dass es versucht, die zu komprimieren und mit dem Text in Zusammenhang zu bringen.
Ja, der André Rieu hat sich gerade auch schon zu Wort gemeldet, aber ich würde gerne noch, bevor wir das aufnehmen, den Gedanken ein bisschen weitertragen, weil wir waren jetzt gerade auch schon im medizinischen Bereich, und auch Medizin war ja einer der, oder ist auch einer der Schwerpunkte des Lehrstuhls für Mustererkennung. Es wurden da auch in der Festveranstaltung einige Beispiele genannt, ob es jetzt ums Thema Herz oder Augen oder auch Zähne geht oder generell Knochenstrukturen, die mit Deep Learning analysiert werden können. Am Ende hat Andreas Mayer ein Beispiel gebracht von KI-gestützter Programmierung von Magnetresonanztomographen, wenn ich das richtig interpretiert habe, was dann im Prinzip eigentlich ein sehr aufwendiges Verfahren ist, aber wo man sehr aufwendig eigentlich programmieren müsste, um das Gerät richtig einzustellen, wo, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, teilweise Masterarbeiten zugeschrieben worden sind, und das ist jetzt inzwischen wohl mit einem Grok-Befehl möglich. Oder ja, wie sieht das aus? Also ist das etwas, was jetzt im Prinzip, was jetzt Google präsentiert hat, etwas, was eigentlich beim Lehrstuhl für Mustererkennung direkt eigentlich anknüpft an das, was tagtäglich gemacht wird?
Na gut, ich meine, die Frage ist halt dann, wo die Neuheit herkommt. Und viele von diesen Verfahren, auch wenn man jetzt mit KI neue Software entwickelt, dann hat der Benutzer natürlich eine Absicht, was Neues zu tun. und hangelt sich dann da Stück für Stück voran. Und ich denke, dass dann viele sich auf den Standpunkt setzen, ja, alles, was da neu ist, kam natürlich von dem Menschen, der davor saß. Aber also tatsächlich, wenn man die Technologie regelmäßig einsetzt, dann stellt man schon fest, dass die sehr, sehr mächtig und einfach die Produktivität massiv erhöhen können. Und die Frage jetzt, wo das Neue herkommt, also das ist auch so ein bisschen diese statistischen Verfahren, aber auch die ganze experimentelle Forschung, die hangelt sich ja auch von Experiment zu Experiment. Und wenn wir in der Forschung große Durchbrüche haben, dann sind das ja häufig viele, viele kleine Schritte, die dann zu diesem Durchbruch geführt haben. Und vielleicht kann man oder vielleicht muss man sich sogar eingestehen, dass man als Mensch auch nicht sofort Neues einfach so tun kann und sagen, Mensch, ich mache jetzt was komplett Neues, weil halt auch vieles, was man so als Mensch tut, an kleinen Erweiterungen des Horizonts immer weitergeht, bis man dann wirklich das von anderen als fundamental neu empfunden wird. Und das hat vielleicht auch da so ein bisschen damit zu tun, dass wir natürlich auch an den Modellen, die wir arbeiten, insbesondere die datengetriebenen Modelle, die sind natürlich gut, um zwischen Datenpunkten zu interpolieren. Also wenn man quasi in dem Bereich der Trainingsstichprobe ist, funktionieren die Sachen alle sehr gut. Aber sobald man eben an den Randbereich kommt und je näher man sich diesem Randbereich eben Stück für Stück annähert, desto schlechter werden die Vorhersagen. Aber tatsächlich geht es ja vielen Forschenden genauso, dass wenn man jetzt ein neues Medikament oder eine völlig neue Methode vorschlägt, dann muss man den natürlich auch erstmal validieren. Und wir sehen das ja auch, wenn ein theoretischer Physiker jetzt einen neuen Ansatz aufstellt, dann muss der ja auch in der Experimentalphysik entsprechend bestätigt werden. Ich kann mir nicht neue Teilchen und so weiter ausdenken, Elementarteilchen ausdenken, ohne die jemals durch eine Messung bestätigt zu haben. Also insofern denke ich, dass wir mit dem Generieren von neuen eben auch Methoden haben, über die wir die dann wieder entsprechend absichern können. Aber das völlige Innovative und ständig völlig neue Dinge zu tun, jeden Tag eine neue Symphonie schreiben, das passiert ja auch bei Menschen nicht.
So, jetzt würde ich den André Rieu mal zu Wort kommen lassen. Vielen Dank auch wieder fürs Mitwirken.
Bin ich gut zu hören?
Ja.
Ich wollte nur kurz was zu diesem Neuen sagen, nämlich dass der Nobelpreis für Chemie im Jahr 2024 an genau so einen Fall vergeben wurde. Das wurde an den Hassalides von Dennis, den Namen habe ich nicht, den von DeepMind, den Chef, und von Baker, eben einem Biochemiker. Und
Demis Hassabis.
Ja, ganz genau, vielen Dank. Da ging es darum, dass man Proteine generiert, die spezifische Funktionen im Organismus des Menschen auslösen. Und man konnte dieses Modell trainieren mit den bekannten Proteinen, die die Evolution hervorgebracht hat und wo man die Funktion im Körper kennt. Und dann konnte man mit diesem Modell Fragen stellen und sagen, wenn ich diese und jene Funktion gern hätte, wie könnte denn so eine Proteinkette aussehen, die das ermöglicht? Und das können dann die Modelle. Und das wird dann wiederum im Labor experimentell bestätigt. Und dafür gab es den Chemie-Nobelpreis. Und das Witzige ist, dass wenn man sich den ganzen Raum aller möglichen Proteine, also den Suchraum aller Proteine, die eine Funktion haben können, aufmalt, und in dem Vortrag zum Nobelpreis ist es auch gezeigt worden, dann sieht man, dass da nur ein paar kleine Inseln Proteine sind, die von einer natürlichen Evolution hervorgebracht wurden. Und dass der ganze große Rest noch gar nicht evolutionär erforscht ist. Und da ist jetzt eben die Chance, und da, sagen wir mal, bietet sich die Hoffnung, dass in diesem anderen Raum ganz viele Proteine sind, die eben ganz tolle medizinische Eigenschaften im menschlichen Körper haben. Und dafür gab es einen Nobelpreis, und das ist ein typischer Fall von, es wurde was Neues generiert. Ein zweiter Fall, der ist gerade paar Monate alt. Das ist Alpha Evolve. Das ist eher auf dem Gebiet der Mathematik. Und das ist so ein evolutionäres Verfahren, aber auch mit LLM. Und dort wurden, ich glaube, zig, also mindestens 30 neue mathematische konstruktive Rekorde aufgestellt. Und teilweise an Themen, wo Menschen schon seit 50 Jahren arbeiten. Zum Beispiel rekursive Matrizenmultiplikationsalgorithmen. Und wenn man sich das anschaut, wie dieser neue Algorithmus aussieht, haben Mathematiker und Experten gesagt, das ist so viel mit probabilistischen Methoden, das ist völlig verrückt. Die haben dreimal hinschauen müssen, ob der Vorschlag ernst gemeint war. Und am Ende, man konnte das verifizieren, hat es eben gestimmt. Also diese Frage, können KI-Systeme LLM Neues generieren, die ist mehrfach schon bestätigt worden.
Ja, die Frage ist, vielleicht mal, um die Diskussion ein bisschen weiterzutreiben, wann erreichen wir denn einen Status, wo KI-Systeme den Menschen sozusagen in allen Bereichen ersetzen können, also diese berühmte AGI-Diskussion. Und da gab es die letzten Tage ein Event, wo viele auch drüber geredet haben, nämlich ein Podcast-Interview mit Andrej Karpathy, der sowohl bei OpenAI Mitgründer war, als auch bei Tesla aktiv war. Und dort unter anderem das autonome Fahren auch mitbegleitet hat. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil es wurde vor allem darüber diskutiert, dass er gesagt hat, es wird noch wahrscheinlich mindestens 10 Jahre dauern, bis wir so weit sind, wo viele ja teilweise auch gerade von den großen KI-Firmen irgendwo sehr, sehr kleinere Zeithorizonte inzwischen aufzeigen, weil sie sagen, die Entwicklung ist so exponentiell schnell. Aber die Position, die eben Andrej Karpathy vertreten hat, war da, ja, es ist einfach sehr, sehr viel noch was kleinteilig auch nachgebessert werden muss, auch wenn es da schon Durchbrüche gibt und auch wenn er langfristig daran glaubt, dass man auch das schaffen wird, dass künstliche Intelligenz, menschliche Intelligenz zumindest im produktiven, im ökonomischen Sinne an den meisten oder allen Stellen ersetzen wird. Und die Methoden, die man eben aktuell hat, meinte da auch zum Beispiel Reinforcement Learning, sind eben ja eigentlich relativ schlecht, aber das ist das Beste, was man hat, und damit ist schon relativ viel erreicht worden, aber es ist eben auch vieles nötig, um auch zum Beispiel das abzubilden, was ein menschliches Gehirn noch alles zusätzlich macht und vielleicht auch unabhängig von menschlicher oder biologischer Intelligenz, was diese Modelle effizient machen kann. Und hat eben die These geäußert, dass was eben gerade auch über soziale Medien verbreitet wird von den CEOs der bekannten großen Tech-Unternehmen, ist eben auch teilweise eine Investment-Marketing-Strategie. Das wollte ich einfach mal in den Raum auch reinstellen, weil die Frage ist jetzt ja wirklich, einerseits sieht man super Durchbrüche, aber die Frage ist, wie schnell wird es wirklich gehen? Wie schnell ist das Tempo der Entwicklung? Geht es eigentlich unterm Strich, wenn man so zurückschaut? Ist es ja vieles sehr, sehr schnell auch gegangen, wenn man jetzt sieht, wo stand vor 50 Jahren die KI-Forschung, wo steht sie heute, wo wird sie in 50 Jahren stehen? Aber trotzdem hatten wir im Prinzip halt relativ konstante globale Wachstumsraten.
Ja. Also ich kann vielleicht ein bisschen noch was ergänzen zu dem, also dieser Andrej Karpathy, der ist wirklich ein ziemlich genialer Typ. Also ich habe schon wie 2015 rum hat er viel mit rekurrenten neuronalen Netzen, Sprachmodellierung und so gemacht, mit LSTMs. Ist auch ein guter Didakt, hat da viel drüber geschrieben. Ich habe da auch ein paar Abschlussarbeiten gemacht auf der Basis von seinem Zeug, um irgendwie Gedichte zu generieren oder so. Also der ist schon sehr eine prominente Figur in der Szene. Er hat vor 1-2 Jahren für Aufsehen gesorgt, dadurch, dass er es eine Implementierung von GPT-2, glaube ich, also eine etwas kleinere Version, in C veröffentlicht hat, und zwar so ganz ohne irgendwelche Libraries, also wirklich von Grund auf in C, ohne irgendwelche komplizierten Datentypen, ohne irgendwelche Libraries, hat er sozusagen einen Transformer implementiert mit Training und allem. Kürzlich hat er das noch erweitert zu einem kleinen Chatbot, der auch in C programmiert ist, mit CUDA und so, und der eben wahnsinnig, ich glaube, mit 2000 Zeilen Code auskommt und trotzdem eigentlich die gesamte Funktionalität von ChatGPT bietet. Also das ist schon ein sehr, sehr genialer Typ. Der ist sicher auch einer der besten Programmierer der Welt, würde ich sagen. Also der ist schon ein ganz, ganz großartiger Programmierer. Und seine Einwände sind jetzt nicht so groß neu gewesen, die er da gebracht hat im Podcast. Reinforcement Learning hat er ein bisschen arg simplifiziert. Er hat sozusagen die Idee, dass man irgendwie nur ein Bit gewinnen würde, wenn man am Ende einer Verarbeitungskette sagt, das war jetzt richtig oder falsch, oder das Programm hat jetzt funktioniert oder nicht. Aber es gibt natürlich hunderte von Papers und inzwischen darüber, wie man eben doch mehr als ein Bit gewinnen kann aus einer Reasoning Trace. Es gibt eine ganze Menge Methoden, wie man das verbessern kann. Also das wirklich, sag mal, fand ich fast ein bisschen ungerecht gegenüber dem Stand der Reinforcement Learning Forschung, was er da gemacht hat. Er ist natürlich auch für ein relativ unspezialisiertes Publikum, hat sozusagen das erstmal die rohe Lösung. Man versucht nur irgendwas sich auszudenken und wenn es am Ende stimmt, dann belohnt man alles, was man vorher hatte, und wenn es nicht stimmt, dann bestraft man alles, was vorher war. Das ist natürlich wirklich nur die allereinfachste Art, wie man es machen könnte. Ansonsten hat er natürlich auch nicht so direkt gesagt, dass es noch zehn Jahre dauern wird, bis es AGI gibt, sondern er hat natürlich gesagt, es wird länger dauern, aber er hat hinterher auch nochmal klargestellt, er hat eigentlich diesen Zeitraum gar nicht so genannt. Das wurde in der Zusammenfassung so dargestellt. Da ging es eigentlich nur um die Frage, ob wir jetzt das Jahr von Agents haben, oder er hat gemeint, ja, wir haben ein Decade of Agents, also sozusagen das nächste Jahrzehnt wird geprägt sein durch die Weiterentwicklung von diesen KI-Agenten. Aber er hat natürlich recht, er sagt, vieles wird länger dauern, als viele glauben, die Integration in reale Prozesse dass das alles von heute auf morgen in ein, zwei Jahren alles umkrempeln wird, kann er sich nicht vorstellen, und da gebe ich ihm schon recht, ja.
Interessant war ja auch, dass er auf autonomes Fahren von Tesla und von Waymo auch Bezug genommen hat, wo er ja selber eigentlich einen beruflichen Background hat, ja, mehr oder weniger die These geäußert hat. Er geht aktuell davon aus, dass viele dieser selbstfahrenden Waymos oder vermutlich auch Teslas, die jetzt gerade aktiv sind, wo dann auch Videos davon auftauchen, wo der Fahrersitz eben leer ist, nach wie vor jemanden haben, der das Ding eigentlich auch fernsteuert, zumindest in bestimmten Situationen. Und das wohl dort, wo in den Städten die Karte für dieses autonome Nutzen der Fahrzeuge nicht ausgezeichnet ist, also es sind ja nur bestimmte Gebiete, die zugelassen sind, dass dort wohl wahrscheinlich einfach der Empfang schlecht sei. Also das ist eine sehr spannende These gewesen, fand ich, wobei er insgesamt auch schon einen positiven Ausblick gegeben hat, dass das zumindest, ja gut, vielleicht kommt da eben auch daher, Tesla eben den besser skalierbaren Ansatz hätte für das autonome Fahren, während ja Waymo bekanntermaßen hier einfach mehr Technik noch einsetzt zur Erkennung, mehr Signale reinholt über ein LiDAR-Signal, was eben bei Tesla nicht dabei ist, wo es ja nur reine Kameras sind. Aber es ist eine super spannende Entwicklung, die scheinbar sehr nahe ist. Und wenn man nach Elon Musk geht, eigentlich seit 5 Jahren schon da sein müsste. Ja, aber sie ist eben noch immer irgendwo so in einem Zwischenstadium.
Ich wollte nur noch kurz was zu dem Reinforcement Learning sagen, weil ich fand es auch, dass er gerade in Bezug auf das Gespräch mit dem Richard Sutton das sehr kritisiert hat. Aber er hat eben nicht nur von dem einen binären Signal gesprochen, sondern eben hauptsächlich auch von den Reward-Modellen, die man hat, aber deren kontinuierlichere Reward-Signale halt sehr verrauscht sind. Und da hat er insbesondere das Problem des Reward-Hackings angesprochen. Und das ist ja in der Tat so, dass man er hat das Beispiel gebracht, dass man irgendwie so eine sinnlose Buchstabenkette eingeben kann und auf einmal generiert das Modell das Reward-Signal 1. Und es würde nie eine menschliche, also Menschen kann man auf diese Art und Weise nicht hacken, aber selbst richtig gute Reward-Modelle, die heute in den Agenten von den großen Herstellern genutzt werden, die haben immer noch genau diese Probleme. Und das meinte er, glaube ich, mit den verrauschten Reward-Signalen eben durch die Modelle.
Vielleicht noch eine Ergänzung, was Elon Musk angeht. Der hat ja irgendwann wie gestern oder vorgestern hat er angekündigt, dass Grok 5 mit 10% Wahrscheinlichkeit AGI sein würde. Und Dann wurde er gefragt, was für ihn der Maßstab ist. Und dann hat er gesagt, okay, der Maßstab ist, dass es besser programmieren kann als Andre Capathy. Und hat den Andre Capathy dann auf Twitter gefragt, ob er bereitstehen würde für diesen Vergleichstest. Aber der Andre Capathy hat dankend abgelehnt und hat gesagt, er würde doch lieber gerne mit Grok 5 zusammen was machen als gegen Grok 5. Ja, das ist so der aktuelle Stand dieser Saga. Also Elon Musk ist nach wie vor sehr optimistisch, dass sein Grok 5 ist ja aktuell wohl im Training, wenn ich das richtig verstehe, dass dieses Modell sehr, sehr viel besser sein wird als das, was wir bisher haben. Aber er lag natürlich schon öfter mal mit seinen Prognosen auch hart daneben. Also er hat, glaube ich, irgendwie schon vorausgesagt, dass wir heute schon Millionen von autonomen Fahrzeugen auf der Straße haben müssten. Das ist ja auch nicht der Fall.
Ja, trotzdem eine super spannende Entwicklung. Auch wenn man sieht, was da regelmäßig für Bilder kommen von neuen Datencentern, die gebaut werden. Ich meine, da kann man in Deutschland nur neidisch schauen, weil wir einfach auch die Energie gar nicht aufbringen können. Aber das ist natürlich nach wie vor wohl einfach der Ansatz, mit Rechenpower dieses Problem totzuschlagen. Aber was ich jetzt von Capathy mitgenommen habe, ist, dass aus seiner Sicht eben nicht der entscheidende Punkt, sondern eher dieses Drumherum, wie man dann ein gutes neuronales Netz noch kontrollieren und steuern kann oder assistieren kann, oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, ich denke, das ist eigentlich schon immer die große Frage. Kommt man mit Rechenpower alleine weiter oder muss man was Neues erfinden? Wahrscheinlich haben beide Seiten immer so ein bisschen recht. Mit Rechenpower alleine wären wir nicht da, wo wir heute sind, wenn nicht jemand den Transformer erfunden hätte. Und dann ist vor 2024 das sind die Reasoning-Modelle erfunden worden. Und ich glaube, es werden schon noch ein paar ganz neue Verfahren gefunden werden. Ob man eine neue Architektur braucht, weiß ich nicht so sehr. Aber es wird zumindest noch ganz viel geforscht im Bereich, wie trainiere ich die Modelle, wie mache ich das, wie belohne oder bestrafe ich bestimmte Entscheidungen beim Reinforcement Learning. Oder vielleicht gibt es noch ganz andere Lernstrategien, die erfunden werden. Das ist alles, da gibt es, ich glaube nicht, dass das in 2 Jahren noch so funktionieren wird wie heute.
Ein interessanter Punkt von Capathy war ja da, dass er gesagt hat, dass moderne LLMs nicht immer größer werden, sondern dass die erst sehr viel größer geworden sind und heute kleiner werden. Also man kann ja heute schon mit Destillation kleinere Modelle auf das Niveau von den ganz großen Modellen bringen. Und da hat er ja sehr lange über die wirklich schlechte den schlechten Datenzustand der Pre-Training Daten gesprochen. Und er hat dann so diesen Weg skizziert, dass irgendwann mal große Modelle praktisch die Trainingsdaten anderer Modelle generieren, sodass man über diese Art und Weise diese Trillionen von Token, die so ein Modell fürs Pre-Training braucht, auch richtig sauber bekommt und nicht den ganzen, also wirklich schlimmen Quatsch im Internet mit aufsaugt. Interessant fand ich, um vielleicht mal einen neuen Punkt reinzubringen, seine These, dass er formuliert hat, es müsse eigentlich gelingen, das logische Denken, das sich die Modelle im Pre-Training erworben haben, von dem reinen Faktenwissen irgendwie zu trennen. Weil Modelle lernen ja logisches Denken durch Faktenwissen. Aber vieles dieser Faktenwissen ist eben manchmal dann auch veraltet. Und es gibt Neues. Was man eigentlich will, ist so diese kognitive Maschine. Und das Faktenwissen kann man ja dann auch immer aktuelles Faktenwissen über Internetsuche raussuchen. Ich fand den Gedanken super spannend. Allerdings glaube ich, dass es dafür noch nicht mal irgendeinen bekannten Ansatz gibt, wie man faktuelles Wissen von diesem, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, von dem kognitiven Kern trennen soll. Oder weiß das jemand?
Da gab es ein Apple-Paper, glaube ich, was vorgestern mal kurz reingeguckt habe. Apple macht ja sehr viel im Bereich kleine Modelle. Die wollen ja ihre Modelle auf Endgeräte bringen. Und da habe ich ein Paper gelesen, wo sie nach meinem Verständnis genau das versucht haben. Also sozusagen das Faktenwissen quasi auszulagern, so dass das Modell aber dann auch während des Trainings auf dieses Faktenwissen Zugriff hatte. Und zwar nicht in Form von Internetsuchen, sondern, glaube ich, auch wieder in Form eines neuronalen Netzes, also wie das Wissen dann ausgelagert war. Es gibt also schon durchaus Bemühungen, sozusagen dieses Faktenwissen irgendwie zu separieren von dem eigentlichen Denken, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob das hundertprozentig möglich ist. Aber zumindest gibt es schon Forschung in die Richtung.
Ah, guter Tipp, danke.
Ja, was ich noch so mitgenommen habe, wo ich einfach mal eine Expertenmeinung hören wollte, ob ich das richtig verstanden habe aus dem Interview, war so die Erwartung, dass eigentlich das Vergessen oder das Unwichtige zu vergessen, beziehungsweise das Wichtige, was ein Mensch vielleicht im Schlaf irgendwie verstärkt, sich dann auch nochmal merkt, dass das eigentlich diese Modelle auch schaffen müssten, das besser zu filtern. Habe ich das richtig verstanden oder was steckt da dahinter, hinter dem Gedanken?
Ich meine,
der Gedanke war, dass es eben im Vergleich zum Menschen keinen Destillationsprozess gibt. Alles, was so ein Element, also ein LLM im Kontext hat, also wenn ich mich den ganzen Tag mit ihm unterhalte, dann hat das überhaupt keine Auswirkungen mehr auf die Parameter. Während man mit dem, wenn LLM arbeitet, im Test- oder Inferenzmodus, lernt es nicht. Und da sagt er, das ist aber wichtig, um zu so einer AGI zu kommen. Das heißt, ein Prozess, der so diese ganzen Daten, die sich im Kontext des Modells ansammeln, in so einem Art Destillationsmodus über Nacht in die Parameter gerinnt. Und da weiß ich nicht, ob es da schon irgendwie welche Paper gibt, aber das hatte er gesagt, dass das fehlt eben, um aus dem Modell, dass ein LLM lernt einmal im Pre-Training und dann nie wieder, außer über In-Context-Learning, aber das ist nicht so sonderlich viel, zu einem kontinuierlichen Lernen zu kommen, so wie es ja auch beim Menschen vorliegt.
Also so eine Art laufendes Feintuning des Modells, oder wie?
Ganz genau. So könnte man es sagen, ja.
Also ich bin hier neulich auch über etwas gestoßen, am 13. Oktober, da ging es um ein Self-Adapting Language Model. Also das gab wohl ein MIT-Paper dazu. Ich kann es mal teilen, ich habe es nicht tiefer verfolgt, aber vielleicht geht das ja genau in die Richtung. Aber das können wir vielleicht auch bei nächster Gelegenheit nochmal dann auch tiefer diskutieren. Die Thematik, die Debatte wird ja weitergehen. Das ist ja auch ein bisschen so der Blick in die Zukunft. Was sind jetzt die nächsten Trends? So wirklich weiß es natürlich keiner. Aber dass es vielleicht nochmal irgendwas Neues gibt, neue Techniken, das ist ja, wenn man auf die Historie schaut, nicht unwahrscheinlich der Wissenschaft. Ja, zumindest was man aktuell sieht, so mein Eindruck ist, dass eigentlich die Fortschritte bei den Large Language Models zumindest für den normalen Nutzer nicht mehr so groß erscheinen, weil es halt letzten Endes ja darum geht, eine schon sehr gute Technik nochmal um ein paar Nachkommastellen besser zu machen, wenn man jetzt auf einer prozentualen Score ist. Während, wo ich jetzt aktuell noch größere Fortschritte sehe, ist eigentlich bei Videogenerierung, Filme. Ich habe auch zum Einstieg für die Bewerbung unseres Spaces so ein kurzes Video gemacht aus dem Standbild, was wir bei der Veranstaltung zu 50 Jahre des Lehrstuhls für Mustererkennung gemacht haben, wo wir dann als drei Personen in eine Art Zeitmaschine springen. Das habe ich mit Veo 3.1 jetzt schnell generiert. Ich denke, da wäre sicherlich noch wesentlich mehr möglich gewesen, auch gerade so die Verbindung von Video mit Audio. Und wenn man so zurückdenkt vor einem Jahr, war das ja noch eine riesige Schwierigkeit, dass die Personen dann noch gleich bleiben und sich nicht total transformieren von Frame zu Frame. Wie hat man das denn eigentlich geschafft, dass man an dieser Stelle die Technik besser gemacht hat, dass Videogenerierung jetzt auch noch sehr konstant bleibt? Also die Personen, die Gesichter ähnlich bleiben.
Ja, tatsächlich in dem Video, das Erste, was passiert ist, dass sich alle von der Kamera wegdrehen. Deswegen kann man ja vielleicht gar nicht so viele Aussagen machen. Ne? Und ansonsten, ja, denke ich, hat man eben über neue Trainingsverfahren, dass man quasi natürlich mehr Konsistenz in die Generierung mit hineinbekommen kann. Und das sind letzten Endes schon viele kleine Fortschritte, die dann eben dafür sorgen, dass die Modelle stabiler werden und nicht so massiv daneben laufen.
denke, an der Stelle ist auch so, diese State-of-the-Art-Modelle wie Sora und Veo, da weiß man nicht so viel genau, wie die intern wirklich trainiert werden. Man weiß nicht, wie viele Parameter die haben. Man weiß noch nicht mal, wie die genaue Architektur von diesen Modellen ist. Das ist also alles Betriebsgeheimnis. Deswegen könnte ich da auch nur spekulieren, was die machen. Also sicher wird es irgendwas mit großer Menge von Daten zu tun haben, wobei man bei OpenAI vielleicht gar nicht so genau fragen will, wo die eigentlich herkommen und so. Bei Google ist es klarer, wo die Daten herkommen, von YouTube. Aber das ist alles unter der Haube, das wissen wir auch nicht.
Ja, was wir eben sehen können, sind veröffentlichte Paper auf den entsprechenden Konferenzen, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Und ich vermute, dass die Sachen, die bei OpenAI oder auch bei Google gemacht werden, sich schon in ähnliche Richtungen bewegen. Aber genau sagen kann man es natürlich nicht.
Vielleicht mal den Punkt ein bisschen weiterzubringen. Die Frage, warum gibt es denn eigentlich relativ viel an Open-Source-Modellen, was jetzt die Large Language Models betrifft, aber zumindest was jetzt die Videogenerierung betrifft, ist das alles sehr proprietär. Ist das normal, dass das erstmal alles so läuft oder erleben wir gerade, dass sich da die Industrie wandelt? Also gerade was jetzt auch die Large Language Models betrifft, habe ich gerade auch eine Statistik gesehen, dass inzwischen die chinesischen Modelle da sehr vorherrschend sind, nachdem wir ja zeitweise mit Meta, mit Llama-Modellen sehr führende Modelle hatten. Inzwischen haben die Chinesen wohl mit ihren verschiedenen Modellen da Europa auch und Amerika den Rang abgelaufen. Wie ist das bei jetzt Videomodellen? Versucht man da vielleicht auch das zu verhindern, dass die Technik geklaut werden kann oder adaptiert werden kann, indem man das eher proprietär veröffentlicht? Nicht veröffentlicht?
Also es gibt schon Open-Source-Videomodelle, auch aus China, wenn ich das richtig sehe, aber die sind nicht ganz auf dem Stand. Also da ist, ich glaube, der Gap zwischen den Open-Source-Modellen und den Proprietären ist größer als bei den Large Language Models. Was wahrscheinlich auch was mit der Menge an Daten zu tun hat, die man braucht. Und man braucht vor allen Dingen auch gewaltige Rechenressourcen, um mit denen in vernünftiger Zeit was zu generieren. Also ich glaube, selbst wenn ich es mir runterladen könnte, die allerwenigsten Leute haben die Hardware, die man braucht, um so ein Video in einer vernünftigen Auflösung zu generieren.
Ja, und das Nächste ist, der Vorsprung von den proprietären Modellen war natürlich vor dem Release von DeepSeek auch massiv. Da hat man ja vieles nicht einholen können. Und seit eben DeepSeek veröffentlicht wurde, mitsamt aller Modelle und Gewichten und so weiter, hat sich der Vorsprung halt deutlich reduziert. Und das ist halt so eine Geschäftsentscheidung, ne? Dass man sagt, man macht seine Modelle nicht öffentlich, weil man damit Geld verdienen will, klar, aber das funktioniert halt genauso lange gut, bis es halt irgendeiner veröffentlicht.
Also ist die Überlegung, etwas so lange nicht öffentlich zu machen, wie man den Markt abgreifen kann, und wenn es dann irgendwann nicht mehr geht und ein marktbeherrschender Konkurrent da ist, dann kann man ihm die Gewinne kaputt machen, indem man sein Modell veröffentlicht und zeigt, okay, ich habe da etwas, was zumindest relativ gut ist im Vergleich zu dem, was jetzt proprietär bleibt.
Ich glaube, da gibt es eine Menge Überlegungen, die da strategisch reinspielen können, auch in dem geostrategischen Situation mit China und den USA und die interne Konkurrenz zwischen den Labs. Ich glaube, die Investoren müssen glücklich sein, die müssen das Gefühl haben, dass das Modell State of the Art ist. Also man darf nicht zu weit zurückhinken hinter der Konkurrenz. Auf der anderen Seite will man auch nicht alles zeigen, was man schon kann. Also ich glaube, das sind ganz komplizierte Überlegungen, die da reinspielen.
Also ich denke, das ist ja bei vielen industriellen Vorhaben so, dass man natürlich versucht, sein Kerngeschäft so gut wie möglich geheim zu halten. Nur hier hat man natürlich auch das Problem, dass wir an einem Feld sind, das halt extrem stark auch in der Wissenschaft beforscht wird. Und dann hat man noch das Problem, dass dort massive Investoren dahinter stehen und natürlich auch geostrategische Aktionen. Und das muss man halt alles richtig abwägen. Ich meine, Donald Trump hat ja erst vor kurzem quasi die Vorgabe gemacht, dass die US-Software in der KI möglichst viel Open Source einsetzen soll, weil er das aus geostrategischen Hinblick her ja ganz gerne eben weltweit die US-Software etablieren wollen würde. Und also sind sehr, sehr viele Faktoren, die nicht nur an Investoren liegen.
Ja, also das ist natürlich generell die geostrategische Ebene eine, die immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und wenn man sich das überlegt, dass ein jetzt knapp 80-jähriger US-Präsident sich mit KI so intensiv auseinandersetzt und das auch so hoch hängt, das spricht ja dafür, dass der auch eine gewisse Wichtigkeit erkannt hat, auch wenn man jetzt den Intellekt von Donald Trump vielleicht nicht dann an erster Stelle immer sehen wird, wenn man ihn ja, diskutiert. Aber jedenfalls offensichtlich ist da viel in Bewegung. Auch die Diskussion ja um die Ressourcen, die nötig sind, um die Rechenzentren, um die Digitalisierung, um die KI und die Robotik voranzutreiben. Das können wir vielleicht bei einer nächsten Veranstaltung nochmal tiefergehend beleuchten. Aber einen Punkt, den würde ich gerne heute Abend nochmal herausheben, weil das meines Erachtens so eine Entwicklung war, die wir im letzten Monat hatten, nämlich die automatische ja, Herstellung von Agentensystemen bzw. Workflow Automation. Zum einen hat OpenAI einen Agent Builder herausgebracht und zum anderen ist jetzt auch eins der führenden Automation-Programme aus Deutschland, N8N, also N8N geschrieben, ein Startup, was inzwischen auch, glaube ich, eine Bewertung hat im Milliardenbereich, also auch als Unicorn bezeichnet werden kann, wo wir als Deutschland ja stolz drauf sein können, hat jetzt auch vorgestellt in der Beta-Version, dass man solche Workflows mit KI-Modelleingabe sozusagen erstellen kann, was bisher nur über Umwege möglich war. Ja, erleben wir jetzt den Durchbruch von Agentensystemen, dass quasi jedermann Agentensysteme für alle möglichen Anwendungen präsentieren wird?
Also ich denke, da wird sich noch viel tun in der Richtung. Und tatsächlich, die Systeme sind, also gerade N8N, wenn man sich das anguckt, das ist ja extrem einfach, dann so einen Workflow aufzusetzen. Ja? Also ich mache ja nur noch meine verschiedenen KI-Boxen, verbinde die miteinander. Das ist schon alles, sieht sehr vielversprechend aus und erlaubt natürlich viele neue Kombinationen. Und insbesondere hat man es damit halt auch deutlich einfacher, verschiedene APIs miteinander zu kombinieren, wenn man die in so einem Workflow hintereinander kettet. Und ich denke schon, dass da viel passieren wird. Also es sind ja auch viele große Unternehmen da auch jetzt mit eingestiegen. Ne? Also es ist Salesforce hängt mit drin. Es ist ja auch wirklich sehr, sehr viel, was sich da tut. Also SAP hat auch entsprechende Systeme vorgestellt, dass sie sich stärker in der KI engagieren möchten und so weiter. Also da tut sich sehr, sehr viel.
Ja, die spannende Frage aus meiner Sicht ist eigentlich, ob die Startups in dem Bereich, also wie in NNN, ob die gegen sich langfristig gegen eine Firma wie OpenAI durchsetzen können, wenn die das jetzt auch sozusagen als Feature anbieten. Das ist ja so das Schicksal, was vielen Startups in diesem Bereich blüht oder schon was schon eingetreten ist, dass OpenAI gesagt hat, okay, wir machen das jetzt auch, wir bieten das als Feature an und dann sind plötzlich 1000 Startup-Ideen tot. Also da kann ich nicht abschätzen, wie das, ob sie eine Nische finden werden, wo sie sich vor den ganz großen Platzhirschen in Sicherheit bringen können oder ob das alles irgendwann mal noch monolithischer zusammenwächst.
Ja, ich denke, der große Vorteil von N8N ist, dass du halt über verschiedene Hersteller hinweg die KIs miteinander kombinieren kannst. Und du, also zum Beispiel, ist ja verschiedene, also wenn ich mir Nano Banana angucke, so von der Bildgenerierung her, ist das natürlich absolut klasse, was das kann. Und dann kann ich mir halt die besten KI-Tools miteinander verknüpfen. Aber die Frage ist halt, ja, klar. Von dem Backend. OpenAI hat es sehr schnell hingestellt und ich bin mir sehr sicher, dass die anderen Großen das auch relativ einfach implementieren können.
Ja, also spannend ist natürlich auch bei N8N, dass das selbst gehostet werden kann. Also dass man wahrscheinlich im Gegensatz zu der OpenAI-Lösung das sozusagen auf seinem eigenen Server auch laufen lassen kann. Zumindest ja, die aktuelle Version, das ist jetzt die Neuerung rausgekommen, dass man das auch mit KI-Modell dann machen kann, einen Workflow zu generieren. Das wird wahrscheinlich demnächst aber auch kommen. Natürlich verdient N8N wiederum das Geld dann mit denjenigen, die einen Cloud-Service bei ihnen nutzen. Aber eine spannende Frage ist eben, ob das Gesamtmodell, diese Kombination zwischen einer mehr oder weniger teilweise Open-Source-Variante und einem dann vertrauenswürdigen deutschen Cloud-Modell, in Anführungszeichen vertrauenswürdig, gegen die US-Konkurrenz sich durchsetzen kann. Also wäre auf jeden Fall ein Lichtblick, wenn das Deutschland hinbekommt, jetzt in dieser ganzen KI-Revolution auch mal ein größeres Unternehmen auch mal aufzubauen. Man hätte es ja fast nicht geglaubt. Ja, auf jeden Fall würde ich jetzt mal mit Blick auf die Uhr sagen, machen wir so eine letzte Abschlussrunde, wo wir einfach auch nochmal durchgehen. Was waren so Themen, die wir vielleicht im letzten Monat erlebt haben, die wir heute noch nicht besprochen haben, die aber angesprochen werden sollten? Oder ansonsten vielleicht auch generell die Frage, was war so das Monats-Highlight? Und was können wir vielleicht im nächsten Monat uns erhoffen, was Thema der Diskussion sein könnte? Wer möchte anfangen?
Ich hätte noch zwei ganz lustige Vorfälle aus den letzten paar Tagen, so in dem Bereich. Das erste war, dass ein Mitarbeiter von OpenAI oder zwei Forschungsmitarbeiter von OpenAI, die haben auf X veröffentlicht, dass das GPT-5 mehrere von den R-Dösch-Problemen Lösungen zu den Erdős-Problemen gefunden hätte, found solutions. Erdős war einer der bekanntesten Mathematiker des 20. Jahrhunderts und er hat hunderte oder über 1000 offene Probleme immer wieder veröffentlicht und die sind alle auf einer Website gesammelt da wird dann ein Buch geführt, welche von diesen Problemen schon gelöst sind, also aus dem Bereich Kombinatorik, Zahlentheorie, Graphentheorie, so ein ziemlich breites Feld von Problemen. Und von denen, jetzt hat eben OpenAI oder Wissenschaftler von OpenAI haben jetzt dann groß verkündet, wir haben jetzt Lösungen zu diesen zu den ungelösten Erdős-Problemen gefunden. Stellte sich dann raus.
Nicht mehr, vielleicht geht es nur mir so.
Hallo.
Also ich höre den Florian gut.
Okay.
Okay, dann war es mein Fehler.
Okay, dann spreche ich einfach weiter. Also die OpenAI hat verkündet, GPT-5 hätte die Lösung gefunden. Sozusagen, alle haben gedacht, okay, das Ding hat jetzt wieder fünf oder sechs ungelöste mathematische Probleme gelöst. In Wirklichkeit war aber stellte sich raus, es hat die Lösung gefunden irgendwo im Netz. Irgendwo hatte jemand schon mal diese Lösung publiziert oder irgendwo ins Netz geschrieben. Die war aber noch nicht in dieser Datenbank von den ungelösten Erdős-Problemen drin. Also es war nicht ganz falsch, was OpenAI geschrieben hatte. Aber die Doppeldeutigkeit des Wortes to find a solution hat dann dazu geführt, dass dann von Google ein böser Kommentar vom Demis Hassabis kam, irgendwie, this is embarrassing, also dass sich OpenAI da so blamiert hat und so getan hat, als hätte das Ding Lösungen gefunden, als hätte das Ding das wirklich gelöst. Es war wahrscheinlich gar nicht so böse gemeint, oder es war vielleicht wirklich ein Missverständnis, aber war ein bisschen peinlich am Ende für OpenAI. Also Google hat natürlich mehrere Nobelpreisträger an Bord und die haben natürlich einen sehr hohen Anspruch an Forschung und OpenAI hat schon ein bisschen so den leicht halbseitigen Anstrich, dass sie immer gerne was rausposaunen, was dann doch am Ende nicht ganz so war, wie es erst geklungen hat.
Wie wichtig ist denn da eigentlich die Einbindung von Wissenschaftlern, also wirklich auch Forschern in die Arbeit von solchen Startups oder KI-Tech-Unternehmen? Braucht man da jemanden, der sich noch die ganzen theoretischen Gedanken macht oder braucht man einfach Leute, die das Wissen, was schon da ist, in der Wissenschaft zur Anwendung bringen?
Ja, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Also Elon Musk sagt, es gibt keine Researcher, es gibt nur Engineers im Bereich KI. Das würden die meisten wahrscheinlich anders sehen. Gerade bei Google gibt es, glaube ich, eine Menge Leute, die sich wirklich als Forscher sehen und die eben auch Nobelpreise kassieren und die sehr ernsthafte Forschung an sehr komplexen Problemen auch ein bisschen jenseits der Large Language Model selbst machen. Rein technisch würde ich sagen, ist wirklich kein großer Unterschied, ob man forscht oder ob man das Engineering nennt. An der vordersten Front ist es wahrscheinlich so, dass das nicht mehr unterscheidbar ist. Also man braucht gute Ingenieure und Forscher mit guten Ideen, um da weiterzukommen.
Gut, dann würde ich mal gleich an den nächsten Forscher mit guten Ideen übergeben.
Also mein Highlight in diesem Monat war natürlich diese 50-Jahr-Feier. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Feierstunde. Und dann wirklich auch nochmal den Gründer des Lehrstuhls auf der Bühne, eine Ehrendoktorwürde von Doktorvater von Joshua Bengio zu verleihen und so. Also das war schon ein wirklich tolles Event. Und aber eine Sache, die ich wirklich witzig fand vor kurzem, ist, dass auf Reddit hochgekocht ist, dass wenn man GPT-5 nach dem Seepferdchen-Emoji fragt, dass es dann wirklich seitenweise Tokens und mit sich selber in einem Streit gerät, ob es jetzt dieses Emoji gibt oder nicht. Also es gibt es nicht, aber es ist sich dann selber nicht sicher. Ich denke, inzwischen ist es gefixt, aber man konnte GPT-5 wirklich in den Wahnsinn treiben, indem man einfach danach gefragt hat, es solle doch bitte das Seepferdchen-Emoji anzeigen. Das fand ich richtig lustig.
Schöne Story.
Ja, da gab es eine interessante Analyse dazu, woran das liegt. Und es sollte wohl mal ein Seepferdchen-Emoji geben oder es gab auf manchen Endgeräten gab es schon eins. Und das Modell kommt irgendwie in die Endlosschleife. Das kann man sozusagen auf der Ebene von dem Attention-Mechanismus fast verstehen, wie das funktioniert. Er denkt, es gibt eins und produziert dann eins anhand des Vektors, der dann sozusagen auf das Seepferdchen-Emoji zeigen müsste, dass es Seepferdchen-Emoji aber in Wirklichkeit gar nicht gibt oder nicht mehr gibt, kommt dann irgendein anderes Emoji hoch, was er dann ausspuckt, dann merkt er, oh Moment, das ist doch nicht das Seepferdchen-Emoji und so kommt diese Endlosschleife irgendwie zustande. Das ist ganz ulkig. Ja.
Schöne Geschichte. Ja, André, von dir auch noch ein Thema? Oder
ja, ja, also ich fand für mich das Spannendste, ist vielleicht ein bisschen ein abseitiges Thema. Britische Mathematiker Kevin Buzzard, der hat das Beweisassistenzsystem Lean hochgradig mitentwickelt. Der hat einen Vortrag gemacht zu der Frage, wie viel Neues schon künstliche Intelligenz im Bereich der Mathematik gebracht hat. Und sein Fazit war, ja, schon Neues, aber noch nichts Profundes Neues. Und das Interessante an dem Vortrag war, dass diese großen LLMs mittlerweile nicht nur Python oder C als Programmiersprache, als Coding-Assistent generieren können, sondern eben auch diese formale Programmiersprache, in der Mathematiker Beweise formulieren, die heißt Lean, um dann mit dem gleichnamigen Beweisassistenzsystem zu prüfen, ob diese Beweise stimmig sind oder nicht. In der Mathematik gibt es Beweise, die sind über 10.000 Seiten lang und kein einzelner Mathematiker kann die jemals prüfen. Und deswegen kodiert man die in so einer formalen Sprache. Und wenn dieses Lean-Assistenzsystem das fehlerfrei kodiert, dann gilt der Beweis als erbracht. Und jetzt kommt der Punkt, dass man mittlerweile Conjecture Machines baut, Lean Conjecture heißen die, wo ein LLM zu einem bestehenden mathematischen Problem Beweisvorschläge generiert. Diesen Lean Quellcode übergibt man dann dem Lean Beweisassistenzsystem. Generiert dann Fehler, was noch nicht stimmt. Diese Fehler gibt man wieder zurück ans LLM und der behebt den Code und macht eigentlich immer weiter. Und das ist ein interessanter Prozess, weil nämlich diese Generation von Beweisen und das automatische Prüfen von Beweisen jetzt in einer Loop zusammengeschaltet werden kann. Und da gibt es ein Paper, das heißt Lean Conjecture, da haben die über 12.000 solcher kleineren Theoreme mit kleineren Veränderungen von bekannten Theoremen generiert und irgendwie 4.000 oder so davon sind nicht trivial und die prüft man jetzt, ob man die noch weiter verwenden kann. Also das sind jetzt kleinere Verästelungen in der Mathematik, das ist jetzt kein großer, profunder Durchbruch, aber das Spannende fand ich, dass manche dieser Lean-generierten Beweise von Lean gecheckten und über diesen Zyklus erstellten, dann so kompliziert ist, dass man wiederum das LLM bitten muss, das jetzt in natürliche Sprache und Latex-Code zurück zu überführen. Und dann hat man einen menschenlesbaren Beweis. Und menschliche Mathematiker können sich den dann anschauen. Man weiß, dass der stimmt, aber man will ihn natürlich viel eleganter machen, weil das, was da über diesen Lean-Code herausbekommt, jetzt nicht, sagen wir mal, die höchste Kompressionsstufe für mathematische Gedanken hat. Also das fand ich das Interessanteste.
Das klingt ein bisschen so wie Vibe-Coding, halt nur für eine Lean-Programmiersprache mit Loops, und dann hat man irgendwie nochmal Fehler, die jeweils in dem Loop dann nochmal nachgebessert werden, bis es irgendwann läuft. Kann man sich das so vorstellen oder wie ist das?
Ja, das ist ganz ähnlich, aber der springende Punkt ist eben, dass es nicht nur was generiert, was dann irgendwie getestet werden kann und funktioniert, sondern wovon man hundertprozentig weiß, dass dieser mathematische Beweis korrekt ist. Der Nachteil ist natürlich, dass noch nicht alle mathematischen Teilgebiete, die es so gibt, innerhalb von dieser mathematischen Library von Lean kodiert sind. Also es ist hauptsächlich Zahlentheorie und viel Topologie, und diese 4000 neuen Theoreme waren auch auf dem Gebiet der Topologie, also irgendwelche x-dimensionalen Zusammenhänge, die da dann bewiesen werden. Aber man versucht jetzt natürlich, diese mathematische Basis, diese computergestützte mathematische Basis immer größer werden zu lassen. Es gibt einen ganz bekannten Beweis, aus dem Jahr 2000 oder so hat man begonnen, diesen Beweis aus dem Gebiet der endlichen Gruppen überhaupt mal zu Papier zu bringen. Da waren hunderte von Mathematikern beschäftigt, und die haben 14 oder 15 Bände, also richtig dicke Brockhaus-Bände zusammengestellt, wo nur dieser eine Beweis sind. Und sie sind bis heute noch nicht ganz fertig. Also da sieht man, dass diese Methode, und das ist ein wichtiger Beweis, man weiß auch, dass er richtig ist, nur man konnte ihn noch nicht aufschreiben.
Verrückt. Okay, ich würde sagen, jetzt habe ich noch eine Co-Host-Anfrage von Andreas Meyer, habe ich es richtig gesehen? Aber ich würde